Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Child Sleep. Heute widmen wir uns wieder ein bisschen dem Thema Erziehung und Kinder haben im Ausland, und zwar in Portugal. Da ich mich damit nicht so gut auskenne, habe ich mir heute eine Expertin geholt, die nebenbei auch noch eine sehr gute Kollegin und Freundin von mir ist. Die liebe Nicola von dem Account In Liebe begleiten von Instagram. Hallo Nicola.
Hallo Katharina.
Und ja, ich freue mich, dass du heute da bist. Wir kennen uns jetzt auch schon, wie lange kennen wir uns? 1-2 Jahre?
Ich glaube, fast 2 Jahre demnächst.
Fast 2 Jahre, genau. Du bist eine sehr, sehr geschätzte Person für mich. Und ja, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, damit die anderen dich kennenlernen können.
Also erstmal gebe ich das gerne zurück. Das gilt auch für dich. Ja, also wo man mich findet, hast du ja schon gesagt. Ich bin Mama von 3 Kindern, einem schon relativ großen Erwachsenen. Die wird jetzt 24 Jahre alt. Die beiden anderen sind ein bisschen kleiner. Das ist ein 8-jähriger Junge und ein 4-jähriges Mädchen. Ich bin von Haus aus sozusagen studierte Pädagogin, habe in meiner zweiten Elternzeit, also mit der kleinsten jetzt, mich aber umfassend weitergebildet, zuerst zur Trageberaterin und Stillberaterin. Dann habe ich gemerkt, dass in meiner Community ein riesengroßer Bedarf, aber auch an den Themen Schlaf und nennen wir es weiterhin mal noch Erziehung, dann weiß jeder, was gemeint ist. Ich mag den Begriff eigentlich ja nicht so gerne, aber habe noch keinen passenden gefunden, der dann so verständlich ist, dass jeder weiß, worum es geht. Deswegen habe ich mich weitergebildet, dann zuerst zur Schlafberaterin und dann anschließend auch noch zur Kinder-, Jugend- und Familienberaterin. Und das Ganze hat dann quasi jetzt gemündet darin, dass ich mich nun auch Autorin nennen darf und ein Buch rausgebracht habe über eines dieser Herzensthemen von mir. Ja, und vor jetzt fast genau einem Jahr sind wir ausgewandert nach Portugal und das ist das Thema heute.
Genau, also Glückwunsch nochmal zu deinem Buch. So viel Arbeit, was da drin steckt, da können wir nachher nochmal drüber reden, aber ja, wir wollten ja über Portugal sprechen, genau. Also vielleicht mal vorab, ne, wie seid ihr auf die Idee gekommen oder warum Portugal? Weil es ist ja schon, die Auswahl ist ja riesig, wenn man sagt, man will gehen.
Genau. Portugal hat bei uns eigentlich den Hauptgrund mitgehabt, dass es so nah an Marokko ist. Mein Mann ist Marokkaner und dadurch sind wir halt auch viel näher jetzt quasi an der Schwiegerfamilie dran, gleichzeitig aber immer noch in Europa, was für uns beruflich wichtig ist. Und da wir beide ja im Social-Media-Bereich tätig sind, war das für uns relativ einfach, auswandern zu können, weil den Job kann man von überall auf der Welt erledigen. Europa ist aber tatsächlich für ja, in Deutschland und beziehungsweise im Dachraum hauptsächlich stattfindende Arbeit immer noch die bessere Adresse für einiges logistisch. Und ja, zusätzlich hat uns natürlich Portugal auch gefallen. Also ich finde, es ist ein schönes Land. Tatsächlich auch eines der als sicher eingeschätzten Länder. Ich glaube aktuell irgendwie, da kennst du dich, glaube ich, noch besser aus als ich.
Ich gucke das
Hab jetzt
dauernd an, ja.
Kürzlich gelesen, dass es in Europa wohl aktuell auf Platz 7 ist, was ich nicht so schlecht finde. Hier fühlen wir uns auch gerade in der aktuellen Zeit eigentlich ganz sicher. Und ja, das war so der Hauptgrund für Portugal. Es hätte auch durchaus noch andere Möglichkeiten gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie geschaut haben auf der Karte, wo sind die steuerlichen Vergünstigungen am besten, sondern wo ist, ja, das Leben ist ja am Ende auch das, was wichtig ist, wo kann man das am schönsten gestalten und wo passt das für uns als Familie am besten?
Ja, voll. Und ich glaube, wenn ich mich aber richtig entsinne, hattest du auch mal gesagt, so dieses norddeutsche Wetter, das
Genau.
schlägt doch auch irgendwo aufs Gemüt, ne? Ich meine, das geht uns allen so. Das ist ja in Portugal, fernab von auch mal kalten Tagen oder auch mal Regentagen, hat man irgendwie fast immer einen blauen Himmel. Das ist ja schon wirklich, es macht was, oder? Mit allem.
Also da, das kann ich absolut unterstreichen. Das ist tatsächlich so, wenn ich hier mit dem Auto fahre, dass ich mir regelmäßig denke, Wahnsinn. Also dieser blaue Himmel, wie der die Laune hebt. Und auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, dass ich es irgendwie furchtbar gefunden hätte in Deutschland, um Gottes Willen. Also die Stadt, in der wir gelebt haben, Lüneburg, ist eine wunderschöne Stadt, aber wir waren da jetzt im Januar zuletzt, also natürlich dann in der Winterzeit, wo es kalt und regnerisch ist, aber mir ist zum ersten Mal so richtig aufgefallen, wie griesgrämig deutsche Menschen sein können. Und ich glaube, das ist auch was, was sich auswirkt auf den Umgang miteinander und vor allen Dingen auch auf den Umgang mit Kindern, weil an denen kann man ja irgendwie noch am ehesten so seine schlechte Laune auslassen, ohne dass was zurückkommt. Das ist ja leider das, was viele Erwachsene so denken.
Sehr, sehr guter Punkt. Also ich gebe das auch komplett zurück, als wir das letzte Mal in Lissabon waren und da war es für die Verhältnisse winterlich. Dann sind wir zurückgeflogen und aus dem Flieger gestiegen und ich dachte, oh, krass, also wir hatten ähnliche Temperaturen, aber hier war der Wind eisiger und alles war so, ja, es macht was mit einem auf jeden Fall. Weil du ja gerade gesagt hast, der Umgang mit Kindern, wie würdest denn du jetzt, nachdem ihr ein Jahr da seid, also wie gehen Portugiesen und Portugiesinnen mit Kindern um? Wie werden Kinder angesehen in der Gesellschaft?
Also der Umgang, finde ich, mit Kindern ist wesentlich herzlicher. Die werden nirgendwo als störend wahrgenommen, die dürfen laut sein, die sind Teil des Lebens und nicht irgendwie so ausgeklammert, wie das in Deutschland gerne ist, wo man oft den Eindruck hat, die erwachsene Welt hätte die Kinder gerne entweder in dem Stadium, dass sie nicht auffallen, also so brav im Restaurant zum Beispiel sitzend und bloß keinen Ton von sich geben. Erst recht nicht da irgendwie rumrennend und Kind sein, ein bisschen laut sein oder so, um Gottes Willen. Das stört ja dann die Erholung oder was auch immer der Erwachsenen. Das findet hier überhaupt nicht statt. Das ist einfach klar, Kinder sind so und die dürfen auch so sein. Also sicher haben Portugiesen noch Themen an der Stelle dazulernen zu können, was die Form der Erziehung, nenne ich es jetzt mal, angeht. Also wir sind hier, würde ich sagen, noch nicht so weit wie Deutschland ist, was das Thema bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern angeht. Auch im Schulsystem ist es eher noch so, dass man das in Deutschland vielleicht eher so ein bisschen als veraltet ansehen würde, wie gelehrt wird. Aber dafür, und das ist ja schließlich auch der Hauptteil des Lebens, sind sie wenigstens im Alltag nicht unerwünscht. Also ich finde, in Deutschland hat man ganz oft den Eindruck, Kinder sind unerwünscht in ganz vielen Lebensbereichen.
Ja, wenn mal so aus dem Alltag gefragt, kannst du mit deinen Kindern ins Restaurant gehen und hast gar kein schlechtes Gefühl mehr mittlerweile, wenn die da ein bisschen wild sind und nicht sitzen und hibbelig und wie Kinder so sind. Hast du dich da schon entspannt oder hast du manchmal noch diese deutsche Brille, dass man denkt, oh, Kinder, könnt ihr euch ein bisschen zusammenreißen?
Also lustigerweise kann ich das besser als mein Mann. Das finde ich deswegen lustig, weil der ja, wie gesagt, Marokkaner ist und eigentlich die Marokkaner auch relativ locker sind mit Kindern, aber nach 14 Jahren Deutschland ist er teils deutscher als ich. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin natürlich auch durch mein Fachwissen, auch schon alleine durchs Studium, so vielleicht so ein bisschen vorbereiteter als der Durchschnittsmensch. Das heißt also, wenn wir in eine Situation gehen, das muss ja nicht nur das Restaurant sein, wo ich damit rechne, dass es Situationen gibt, die für die Kinder halt langweilig werden, dann nehme ich in der Regel auch Sachen mit, womit die sich beschäftigen können. Aber wenn das jetzt nicht der Fall wäre, wir hätten das vergessen oder wir gehen mal spontan irgendwo hin, dann habe ich es definitiv schon erlebt, auch natürlich von anderen Familien, dass da überhaupt sich gar nicht dran gestoßen wird, wenn die aufstehen und dann vielleicht auch mal um die Tische rennen. Wo in Deutschland dann gleich alle irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden und Angst hätten, dass die Kinder jetzt den Kellner umrennen und dem fällt dann das ganze Tablett runter oder was weiß ich was. Das ist einfach nicht. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man hier schönes Wetter hat und die auch in der Regel irgendwie nach draußen so ein bisschen ausweichen können, ein bisschen höher ist als in Deutschland. Aber ich meine, in Deutschland gibt es auch schönen Sommer und da ticken die Menschen dann trotzdem irgendwie nicht anders, wenn Kinder aufstehen würden und würden im Restaurant rumrasen.
Ja, kommt, glaube ich, auch auf die Region an. Ich habe jetzt nur den Vergleich Süddeutschland-Berlin, habe aber auch festgestellt, einfach nur, dass ich finde, in Süddeutschland ist man zu Kindern viel herzlicher und man kriegt auch nettere Floskeln mal hinterher, einen schönen Tag noch oder eine gute Zeit für sie. Und das habe ich in Berlin noch nie gehört. Also der Spruch, Ihnen noch eine gute Zeit, ich konnte damit lange nichts anfangen, weil ich dachte, was soll das denn jetzt heißen? Jetzt für heute oder für Monate oder so? Also das ist, glaube ich, ja, aber du hast recht, in Deutschland ist man schon eher verbissen und negativ eingestellt und will Kinder auch so ein bisschen domestizieren, nicht, aber
Ich kriege das aus meinem Kopf auch oft nicht raus, obwohl ich weiß, wie es besser wäre. Obwohl ich Spielsachen mitnehme, würde mein Kind jetzt ein Glas Wasser umwerfen, was bei Gott jedem Kind passieren kann, hätte ich sofort das Gefühl, ach du Schreck, hoffentlich guckt keiner und rügt uns nicht oder so, ne? Wie ist denn das für dich? Also man muss jetzt natürlich, wenn man auswandert, einen Kindergartenplatz finden und einen Schulplatz. Wie war so dein, also wie kann man sich das vorstellen? Man schreibt dann dahin, man geht in Austausch, aber muss man da Eingewöhnungstage auch machen oder wie war das bei euch?
Also für uns war klar, dass die Kinder nicht ins klassische System gehen werden, deswegen, weil mein Sohn direkt eingeschult worden ist, als wir hierher gekommen sind. Und ich bin Deutschlehrerin. Das heißt also, mir ist natürlich schon auch irgendwie wichtig, dass meine Kinder auch eine Ausbildung bekommen in schriftlichem und also in Rechtschreibung quasi und in Lesen, was das Deutsche anbelangt. Denn nur Deutsch als Muttersprache zu haben, bedeutet ja leider nicht, dass man das dann auch perfekt schreiben und lesen kann am Ende. Deswegen war für uns klar, dass er auf eine deutsche Schule gehen soll. Da denke ich jetzt mittlerweile nach 1,5 Jahren ein bisschen anders drüber. Also ich würde das vielleicht jetzt, oder wir würden das jetzt anders machen und diesen Part zu Hause übernehmen, werden das vielleicht bei unserer Tochter so machen, müssen wir noch gucken. Also, dass wir da uns quasi drum kümmern, aber dennoch trotzdem eine private Schule auswählen, weil, das habe ich vorhin ja schon anklingen lassen, mir das Schulsystem an sich, das portugiesische, noch zu sehr rigide, nenne ich das jetzt mal, ist. Also, die sind schon noch sehr im Frontalunterrichtssystem, falls das jetzt jemandem nichts sagt. Das ist so das, was man früher hatte. Der Lehrer steht vorne und berieselt quasi die Kinder. Und die sind so der Trichter, der empfangen soll. Und wir wissen aber mindestens seit 30 Jahren schon, dass Lernen so nicht funktioniert. Das heißt, das ist mir natürlich dann auch wichtig, dass eine Schulform gesucht wird und gewählt wird, wo das anders läuft. Und das ist im portugiesischen Schulsystem halt leider noch nicht der Fall. Das ist der Hauptgrund, warum es eine private Schule werden soll bei uns. Und da muss man sich natürlich bewerben. Also es ist dann zwar eine relativ große Auswahl vorhanden, aber dennoch, wenn man da spezielle Wünsche hat, das wird in Deutschland genauso sein, dann muss man die Schule anschreiben, man muss sich bewerben und hoffen, dass man Platz bekommt. Und das Gleiche ist mit den Kindergärten genauso. Das klassische System, das wäre da bei uns nicht in Frage gekommen, weil die Portugiesen tatsächlich, weil du es angesprochen hast, keine Eingewöhnung kennen. Also da war ich tatsächlich ein bisschen schockiert, als wir vor einem Jahr beim Ballettunterricht mit unserer Tochter angekommen sind und ich sie bei der ersten Stunde an der Tür abgeben sollte und dann Tür zu und Kind ist da drin. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, also ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich bleibe da jetzt mal sitzen und guck mal an, wie sie das so macht. Aber das ist halt das, wie die Portugiesen solche Sachen handeln. Das ist in der Schule so, das ist in der Kita so, das ist bei Sportsachen so, also Hobbys jeglicher Art. Auch am ersten Tag gibst du dein Kind ab und dann kriegst du es dann in einer halben Stunde oder Stunde, je nachdem, wie lange das Ganze dann dauert, Kita ein ganzer Tag, kriegst du es wieder. Und das wäre jetzt halt in der Kita für uns auf gar keinen Fall in Frage gekommen. Ich finde das, also wir wissen ja nicht grundlos, warum eine Eingewöhnungsphase wichtig ist. Und bezüglich unserer Tochter wäre halt auch ganz klar gewesen, das hätte nicht funktioniert.
Ja, also habt ihr da mal so einen Tag gehabt im Kindergarten, wo ihr rein seid und du festgestellt hast, ach Gott, das kann ich jetzt hier nicht bringen und ich lasse es wieder, oder wie habt ihr das dann gelöst?
Nee, wir haben anfänglich vorgehabt, sie in die Kita der Schule zu geben, wo unser Sohn ist. Hat sich dann aber erledigt gehabt irgendwann, weil da doch keine Kita stattfinden darf. Deswegen haben wir uns eine andere gesucht. Das heißt also, es stand nicht zur Debatte bei uns, ob wir in eine portugiesische Kita gehen werden. Aber natürlich in so einem Zwischenraum, was machen wir jetzt, nachdem das mit dem deutschen Kindergartenplatz nicht funktioniert? Zu welche Kita nehmen wir jetzt? Haben wir uns natürlich schon informiert bei Freunden, die ihr Kind im portugiesischen System drin haben. Und daher weiß ich das halt. Und kenne das, wie gesagt, von Hobbys und Sportveranstaltungen so. Und das war ganz klar, das würde für unsere Tochter nicht funktionieren. Und ich halte persönlich halt auch nichts davon. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Kombination, um etwas zum Funktionieren zu bringen. Wenn du selber als Elternteil dem kritisch gegenüber eingestellt bist und auch erwartest, dass dein Kind das ablehnen wird, dann wird sowieso nichts.
Und jetzt habt ihr aber eine Kita, die eine Eingewöhnung mitmacht.
Genau, da haben wir eine, wie in Deutschland, eine ganz, ja, ich glaube, einen Monat oder was hat es gedauert, eine langsame Eingewöhnung. Ein bisschen länger, als die das in Deutschland machen. Da ist man ja meistens nur so eine Stunde, anderthalb am Anfang da. Es durfte hier dann schon irgendwie so 2, 3 Stunden sein, aber mit uns anwesend. Und dann kurz für eine Stunde weg und die rufen an und wir kommen das Kind wieder abholen oder so. Und nach ungefähr einem Monat ist sie dann den ganzen Tag da geblieben, ja.
Aber ist das jetzt was Staatliches oder auch was Privates?
Das ist eine private Kita.
Okay.
Die
Und dann auch.
staatlichen,
Ne? Okay,
bei
die
den
machen
staatlichen,
das gar nicht.
nee, da gibt es überhaupt keine Eingewöhnung. Das kennen die gar nicht.
Okay. Ja, das ist in Frankreich ja auch sehr ähnlich und auch, ich vermute, in Italien. Also sind es, ich glaube, fast alle Länder, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, dass Deutschland, Österreich, vielleicht skandinavischen Länder sich da mehr Zeit lassen. So grob, wenn ich mir die Weltkarte überlege und die südländischeren Länder da irgendwie nicht so ganz das tragen. Was eigentlich auch für die Eltern schwer ist, wenn so ein Kind weint. Das heißt, die hätten das dann in Kauf genommen, wenn jetzt deine Tochter geweint hätte, dass sie gesagt hätten, das ist jetzt so, das wird schon und sie beruhigt sich schnell und gehen sie, oder?
Genau, so wie man das früher in Deutschland ja auch gemacht hat. Wir
Okay.
nehmen einen Arm, die wird schon irgendwann den Shutdown machen, wie wir als Experten das ja dann benennen könnten. Und ruhig sein, bis man wiederkommt. Und dann kommt der große Meltdown, wenn man Mama oder Papa wieder sieht. Ja, das wäre so der Weg, den die gehen würden. Passt nicht so ganz zusammen irgendwie.
Ja, oder passt nicht so zu diesem Netten mit den Kindern? Oder
Aber ich
müssen
glaube.
die einfach alle schnell funktionieren auch?
Nee, ich glaube, das ist einfach ein Punkt, den da noch keiner reflektiert hat, aus welchen
Hm.
Gründen auch immer. Das ist.
Okay.
Also es ist schon so, dass die vielleicht aber auch nur die Ausbildungswege in die Kitas gehen, die eben anders ticken, dass das denen bekannt ist. Es ist nicht so, dass sie das nicht wüssten,
Ja.
aber anscheinend haben die noch keinen wirklichen Grund gehabt, das zu verändern oder so. Ich weiß es nicht.
Und dein Sohn hat der in der Schule auch, also ich sag mal, geweint oder ging das dann, weil bei uns, also jetzt meine Kinder, die eingeschult wurden, die mussten in Deutschland ja auch gleich mitgehen. Also am Tag der Einschulung gehst du ja schon mit der Lehrerin mit und bist für die erste Stunde dann mal schon mit den anderen im Raum und dann geht es ja auch quasi ab Montag los. Da hatte ich ja auch keine Chance einzugewöhnen. Ich denke, das wird in Portugal nicht anders sein, oder?
Also ich glaube, da, das ist in allen Schulen in Deutschland ja genauso, wie du gesagt hast. Aber ich denke, mit einem in der Regel mindestens sechsjährigen Kind, also die, die 5 sind, sind ja doch eher weniger. Oder aber vielleicht schon siebenjährigen Kind, klappt das normalerweise ja auch schon an der Stelle. Also das kann auch ich aus meiner Erfahrung als Lehrerin so sagen in Deutschland. Es gibt Kinder, die brauchen ein bisschen, die dann vielleicht noch eine Zeit lang länger die Mama brauchen, die mit bis ins Klassenzimmer geht oder so. Aber dass es jetzt wirklich Kinder gibt, die weinen würden irgendwie noch eine halbe Stunde oder was, das habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt bei Kindern. Auch bei denen es ein bisschen schwerer gefallen ist.
Ja, und wie würdest du den Kontakt zwischen den Lehrern, den Fachkräften und dir einschätzen? Sind die kooperativ, oder ist es manchmal ein bisschen holprig? Wie empfindest du das?
Tatsächlich haben wir uns das hier bezogen auf unsere Schule ein bisschen anders vorgestellt, weil wir ja unter anderem aus dem deutschen Schulsystem geflohen sind, könnte man so sagen. Also ich wollte mein Kind definitiv nicht im regulären deutschen Schulsystem haben, weil mir das, wie das aktuell aufgestellt ist, halt an vielen Stellen überhaupt nicht gefällt und habe dann tatsächlich mehr erwartet von einer privaten Schule, die aber schon 30 Jahre alt ist. Und ich glaube, jetzt dieses Jahr ist sie verkauft worden. Es gibt also eine neue Leitung. Vielleicht tut sich jetzt was. Aber davor ist mir halt in diesem ersten Schuljahr aufgefallen, dass sie noch sehr viel da stecken, wo das deutsche Schulsystem vor 30 Jahren war. Und das ist an ganz vielen Stellen mir aufgefallen, negativ aufgefallen, wo ich jetzt hoffe, dass sich was verändert. Sonst werden wir die Schule noch mal wechseln.
Das wollte ich gerade fragen, ob ihr wechseln werdet, ja.
Also die Klassenlehrerin, die unser Sohn hat, die ist ganz, ganz toll, die macht einen super Job, aber es gab halt auch durchaus Fälle, wo ich das ein bisschen fragwürdig fand. Also der Portugiesischlehrer zum Beispiel ist mir sehr negativ aufgestoßen, der ist aber jetzt auch weg. Der hat meiner Meinung nach zum einen keine Ahnung davon gehabt, wie Portugiesisch als Fremdsprache vermittelt wird. Das ist, finde ich, sowieso ein großes Thema da. Was aber auch passen würde zu vor 30 Jahren irgendwie gedanklich noch feststecken. Da musste man sich auch in Deutschland noch keine Gedanken über die Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache machen. Das muss man jetzt aber massiv seit 10 Jahren. Und nur weil ich Deutschlehrer bin, weiß ich noch lange nicht, wie ich einem ausländischen Kind die deutsche Sprache beibringe. Und das ist in Portugiesisch ja nicht anders. Nur weil ich Portugiesischlehrer bin oder Portugiesisch-Muttersprachler bin, habe ich noch lange nicht die Tools, einem Fremdsprachen, also einem deutschen Kind, diese Fremdsprache beizubringen. Und so ist das auch abgelaufen. Der hat irgendwie mit dem, ich würde mal sagen, typischen portugiesischen Schulbuch, was man so in der ersten Klasse wahrscheinlich in Portugal hat, hat der versucht, die Sprache beizubringen. Und das hat natürlich von vorne bis hinten nicht funktioniert. Das hat die portugiesischen Muttersprachler, die es in der Klasse gibt, unterfordert und die Fremdsprachler überfordert. Und dann sind die dem, vermute ich mal, über Tische und Bänke gegangen. Und sein einziges Mittel dagegen war halt schreien und laut werden. Und das ist irgendwie, naja,
Schwierig.
er ist jetzt weg. Es gibt eine neue Lehrerin, mit der funktioniert alles deutlich besser. Wir geben dem Ganzen jetzt mal noch ein Jahr und schauen, was sich tut. Vielleicht bringt die neue Leitung ja an den Stellen, die uns gestört haben, auch neuen Schwung da rein.
Ja, wie sind denn die Sprachfortschritte bei deinen Kindern derzeit im Portugiesischen?
Also bei unserem Sohn aus diesem Grund bisher minimal, weil die tatsächlich lustigerweise, ich habe keine Ahnung warum, wir leben ja hier auch in einem Kondominium mit vielen unterschiedlichsprachigen Kindern, aber auch portugiesischen. Also auch meine Tochter hat hier im Kondominium eine beste Freundin, die ist Portugiesin. Und anstatt dass die miteinander dann Portugiesisch sprechen würden, entscheiden diese Kinder sich für Englisch. Und keiner von denen hat in irgendeiner Form Kontakt mit Englisch schon mal gehabt.
Was?
Trotzdem, und in der Schule auch, fangen die miteinander an, Englisch zu sprechen. Und mein Sohn, der kann jetzt Englisch, obwohl der nie Englischunterricht hatte. Der hat in der Schule noch keinen Englischunterricht. Der hat keinen privaten Englischunterricht gehabt. Der kann perfekt Englisch. Und
Wahnsinn.
ja, also statt Portugiesisch zu lernen, es gibt ja auch portugiesische Muttersprachler in seiner Klasse, unter anderem auch Freunde, haben die sich, warum auch immer, darauf geeinigt, unsere Kommunikationssprache ist Englisch. Deswegen ist bei dem der Stand jetzt noch relativ minimal. Es tut sich aber, glaube ich, was mit der neuen Lehrerin. Und da unsere Tochter jetzt in einen französisch geleiteten, aber mit portugiesischer Sprache geführten Kindergarten geht, die kann jetzt, also die ist jetzt seit Ende Mai da, die kann schon Portugiesisch. Ich glaube, die versteht schon jedes Wort. Ich kann das nicht so beurteilen, weil meine Kenntnisse ja quasi noch bei Null sind.
Ja.
Aber das sieht so aus, wenn die mit ihr Portugiesisch sprechen, wenn ich sie abhole oder hinbringe, dass sie jedes Wort versteht.
Ja, und dein Mann, kann der schon was, oder?
Nee, der hat denselben Stand wie ich, aber das liegt tatsächlich daran, weil bei uns einfach noch so viel auf dem Zettel war jetzt in diesem ersten Jahr, dass wir noch keine Zeit hatten, da mal wirklich ranzugehen.
Na klar, man ist auch so eingebunden mit der Arbeit und dann nebenbei immer noch eine Sprache lernen. Ich glaube, das ist auch viel schwerer, wenn man selbstständig ist im Ausland, was ihr ja beide seid, als zum Beispiel irgendwo jetzt von 0 auf 100 mit Kollegen jeden Tag Umgang haben. Dann notfalls macht das Gehirn dann die Brücken.
Genau.
Aber ja, aber findest du die Sprache schwer oder was ist so dein Eindruck? Klingt sie für dich schön oder wie hast
Also
du?
ans Klingen habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Das war ja
Okay.
so meine größte Sorge aus Deutschland, weil ich immer dachte, um Gottes Willen, das hört sich so verglichen mit Spanisch so überhaupt nicht eingängig und melodisch für mich an. Das hat für mich immer ein bisschen nach Russisch geklungen.
Ja,
Das ist
slawisch klingt das, ne?
Das ist weg, aber wahrscheinlich, weil ich jetzt hier so mittendrin bin.
Ja.
Verständnis, wenn sie reden, finde ich tatsächlich super schwierig. Wenn es geschrieben ist, kann ich mir meistens zusammenreimen, was das heißt. Das ist aber in jeder anderen romanischen Sprache genauso. Das liegt schlicht daran, dass ich Latein in der Schule hatte.
Vorteil.
Von daher muss ich mal schauen. Also natürlich kommen immer mehr Begriffe dazu, die man so beim Einkaufen mitbekommt oder was weiß ich was, wo man Kontakt eben zu Portugiesen hat. Aber dass ich denen jetzt im Gespräch schon folgen könnte, das ist noch in größerer Ferne, würde ich sagen.
Irgendwann kommt sicher. Hast du dir mal Portugiesisch aus Brasilien angehört?
Ja, das hat einen ganz anderen
Viel
Singsang, finde
besser, oder? Ja, okay. Das heißt, ihr lebt in so einem Kondominium und da sind natürlich Familien aller möglichen Nationalitäten vertreten und ihr sprecht dann aber alle untereinander Englisch wahrscheinlich auch, oder habt ihr auch?
Es sei denn, es ist eine gemeinsame Sprache vorhanden. Also, wenn jetzt hier, also wir haben hier auch französische Nachbarn, mein Mann kann Französisch, dann spricht er natürlich Französisch mit denen. Aber so meine Kommunikationssprache mit denen ist natürlich Englisch, weil
Ja.
Portugiesisch spreche ich noch nicht, Französisch kann ich auch nicht und dann ist irgendwie das so die Mitte. Kann auch sein, dass das der Grund ist, warum die Kinder das entschieden haben.
Vielleicht, ne? Habt ihr schon, haben deine, also ich habe rausgehört, dass deine Tochter eine Freundin hat und dein Sohn wahrscheinlich auch. Hast du dann auch, also dein Mann und du habt ihr auch schon richtig gute Freunde gemacht oder bewegt sich das eher noch auf so einem sehr, sehr guten Bekannten-Level, wo man sich schätzt und mag, aber noch nicht, dass man jetzt seine ganzen persönlichen, privaten Sachen sofort fallen würde, weißt du, wie ich meine? Dass man so sagt, da kann ich alles raushauen, was mich belastet.
Nee, da würde ich sagen, hat tatsächlich viel dazu beigetragen, die Einschulung von unserem Sohn. Ich weiß jetzt natürlich, da ich keinen Vergleich habe, nicht, wie es an einer anderen Schule wäre, weil ich finde, mit der Kita kann man das immer so schlecht vergleichen, weil das ist in der deutschen Kita, finde ich, genauso gewesen. Da hat man irgendwie so die Eltern, die kommen und gehen zu unterschiedlichen Zeiten. Da ist irgendwie so diese Möglichkeit zu connecten nicht so gegeben. Deswegen glaube ich nicht so wirklich, dass es jetzt was mit der Sprache zu tun hat. Aber tatsächlich haben wir in der Schule oder durch die Schule sehr, sehr schnell Freunde gefunden. Kann jetzt natürlich auch damit zu tun haben, dass einer unserer Freunde jemand ist, der irgendwie alles weiß und kennt. Also, wenn du wissen willst, wer es wäre, er kennt den. Es kann sein, dass es damit zu tun hat. Also, wenn man so jemanden kennenlernt, dann kennt man natürlich auch schnell andere. Und wäre der nicht da gewesen, so mit als Erster, dann könnte das natürlich auch anders aussehen. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist so die Schule schon ein guter Platz, wo man Leute kennenlernen kann.
Und wie findest du die Infrastruktur? Also seid ihr eher ländlich und du musst mit dem Auto dann viel die Kinder von A nach B bringen? Oder gibt es Busse oder öffentliche Verkehrsmittel, dass es dir den Alltag auch erleichtert, sozusagen?
Also das ist tatsächlich was, was mich hier so ein bisschen stört an der aktuellen Wohnsituation, weil wir vorher quasi mitten in der Stadt gewohnt haben, aber in einem Neubaugebiet, was dann schon irgendwie so ein bisschen Dorffeeling hatte. Das heißt, man konnte da ohne Sorge groß, oder man konnte ohne Sorge Wege zurücklegen. Also da ist man dann nicht irgendwie Gefahr gelaufen, dass irgendwo Autos angebrettert kommen, wie man das jetzt vielleicht in der Stadt sonst im Kopf hätte. Wir konnten in die Kita laufen, hin und zurück, wir konnten zum Spielplatz laufen, die Kinder konnten vorm Haus, da war so wie so eine Seitengasse mit einer Parkinsel in der Mitte, da haben die oft gespielt und sind Fahrrad gefahren, musste man sich keine Sorge machen. Das mit diesem Spielen geht jetzt hier auch. Natürlich hat das Kondominium auch solche Wege, wo die Fahrrad fahren können und so weiter, aber dass ich jetzt großartig irgendwie dazu käme, Schritte zu machen hier am Tag, das ist echt bei null, weil außerhalb des Kondominiums gibt es halt einfach so Bürgersteige, wie der Deutsche die kennt. Die existieren hier in größeren Städten oder in besonders gepflegten Gegenden wie Quartiere oder so. Da haben die das, wo das auch schon fast wieder anfängt, so ein bisschen so einen amerikanischen Style zu haben, weil, glaube ich, auch viele amerikanische Menschen dort leben. Aber sonst so, das, was man so in Deutschland kennt, man findet immer einen Bordstein, an dem man entlanglaufen kann und keine Sorge haben muss, dass es einen irgendeiner umbrettert. Das gibt's ja nicht.
Ehrlich, das heißt,
Ja.
wenn man spazieren gehen möchte mit einem Kinderwagen, dann
Bist du aufgeschmissen?
muss man die Augen überall haben.
Ja. Oder du musst den Kinderwagen einpacken und musst irgendwo hinfahren, wo du weißt, okay, hier kann ich jetzt ein bisschen länger laufen.
Ja, was machen denn Familien in ihrer Freizeit in Portugal? Sind sie eher am Strand vielleicht auch? Oder hast du das Gefühl, dass auch diese Freizeitangebote sehr familienfreundlich sind, besser als in Deutschland? Oder sagst du, das ist schon gleich auf?
Also ich würde sagen, die haben mindestens genauso viele Angebote.
Mhm.
Die haben natürlich selbstverständlich ein Riesenthema mit Fußball. Also der portugiesische Fußballverein ist gleich irgendwie mit Ziel Profiniveau hier, aber ich glaube, das ist in Deutschland dasselbe, als irgendwie Steffi Graf und Boris Becker existiert haben an der Weltspitze. Da hat auch jedes Dorf einen Tennisplatz gehabt und alle haben gleich irgendwie die nächste Steffi oder Boris heranziehen wollen. Ich
Ja,
glaube,
ja.
das ist halt hier dem Ronaldo geschuldet. Aber ansonsten haben die auch, also in jedem kleineren Ort gibt es gefühlt eine Ballettschule, was mich auch erstaunt hat. Und jetzt auch nicht irgendwie so, dass die da so hingehen und irgendeine Mama macht da so ein bisschen Rumgehopse für 3-, 4-Jährige, sondern wirklich auch mit professionellem Anspruch. Musikunterricht, da legen sie, glaube ich, auch relativ viel Wert drauf. Doch, da gibt es schon eine ganze Menge.
Ja, und das nehmt ihr dann natürlich auch wahr und macht dann auch damit sozusagen. Also Fußball und Ballett habe ich rausgehört.
Genau, also das, wo drauf unsere Kinder Lust haben. Mir ist immer wichtig, dass die jetzt nicht bis oben hin zugepackt sind, was es durchaus auch ab und an gibt, wo dann gar kein Raum mehr ist zum Kind sein und zum Spielen. Das finde ich persönlich zu viel. Aber wenn mein Kind da Lust drauf hat, dann soll es gerne machen.
Ja. Mal eine andere Frage, es kann ja auch Familien interessieren. Findest du das Leben in Portugal bezahlbarer als in Deutschland oder würdest du sagen, auch das nivelliert sich ein Stück weit?
Ich finde, der Blick darauf, der ist immer so ein bisschen schwierig, weil es kommt ja immer darauf an, aus welcher Perspektive man da drauf guckt.
Ja.
Wenn ich mit meinem quasi deutschen Verdienst hierher gehe, dann ist für mich natürlich alles günstig und billig hier, weil ich ja aber auch mit einem ganz anderen Background quasi komme. Wenn ich jetzt hier wirklich her auswandern würde, um hier Arbeit zu finden, dann habe ich ja auch das Gehalt, was die Portugiesen bekommen. Und da ist das, ich glaube, das Durchschnittsgehalt ist irgendwie 800.000 Euro. Das ist ein Witz. Und damit dann wiederum das Leben hier zu bezahlen, das glaube ich, wird relativ schwer. Also gerade an der Algarve, wo viel auch die Expats dran schuld sind. Hier sind halt super viele reiche, ältere Briten, hier sind sehr viele reiche Deutsche, also der Gründer der deutschen Vermögensberatung, der hat hier gefühlt die ganze Küste aufgekauft. Denen gehören hier reihenweise Küstenbereiche, wo die dann halt eben Hotels und Co. hingestellt haben. Selbstverständlich ist Wohnraum dann auch gerne mal als Airbnb irgendwie angeboten, weil man da natürlich mehr Geld rausholen kann. Wenn ich
Ja.
in 3 Monaten im Sommer dasselbe rausholen kann für eine Wohnung oder ein Haus, wie ich das sonst im ganzen Jahr als Miete bekommen kann, ist natürlich klar, was die Leute tun werden. Und das hat natürlich wiederum zur Folge, dass die Locals keinen Wohnraum mehr finden oder kaufen können. Deswegen finde ich so eine pauschale Aussage schwierig, zu sagen, hier ist alles viel günstiger. Natürlich ist das für mich günstig, aber ich bin ja quasi deutsches Gehalt in Portugal, ein ganz anderes Niveau, als wenn ich das jetzt mal betrachten würde mit den Augen, mit denen ein Portugiese da drauf gucken muss.
Na, da hast du recht. Aber wenn du so vergleichst, zum Beispiel Lebensmittelkosten oder so, würdest du sagen, in einem Standard-Supermarkt, dass sich das ähnelt? Es gibt ja nun auch, glaube ich, Lidl in der Algarve. Ich habe da jetzt noch nicht so eine großen Preisunterschiede festmachen können, als ich da mal drin war. Also, wir sind drin gewesen und ich dachte, oh ja, okay, krass, das ist relativ ähnlich. Und wenn man dann halt nicht viel verdient und dann wird man rausgedrängt aus seinem typischen Raum durch diese ganze inflationäre Entwicklung mit den Mietpreisen, dann geht es den Portugiesen ja gar nicht gut.
Nee, also ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum sich auch hier die Politik in eine gewisse Richtung entwickelt.
Verstehe. Sind die
Ja, genau.
Menschen denn, also merkst du das schon an der Laune oder an, weil wenn man unzufrieden ist, weil man sich nicht über Wasser halten kann, kann ich das auch verstehen, wenn man vielleicht nicht glücklich mehr ist insgesamt, aber hast du das Gefühl, dass sich das auf die Mentalität auswirkt? Gut, das schwierig wäre, dass das vorher noch mal länger beobachten müssen, ne? Aber
Ich
merkst du
denke,
da was?
der Blick ist für mich wahrscheinlich alleine deswegen schon schwierig, weil ich eine weiße Person bin
Hm.
und der Hass hier sich auf Menschen konzentriert, denen man das auch ansieht.
Ah ja,
Also ich will jetzt
verstehe.
keine Nationalität nennen, du weißt wahrscheinlich,
Ja,
was ich
klar.
meine.
Ja.
Eine ist halt überrepräsentiert hier, warum auch immer. Ich persönlich, wenn ich da drauf schaue, ich bin allerdings jetzt auch noch nicht in Lissabon gewesen, wo es wohl ein größeres Problem gibt. Das hast, glaube ich, du mir auch schon mal erzählt. Hier sehe ich diese Menschen tatsächlich überall arbeiten. Die machen Jobs in Restaurants, die fegen die Wege, die sind bei der Müllabfuhr. Jetzt ist natürlich die Frage, geben diese Arbeitgeber denen so wenig Geld, dass die bereit sind, das zu tun, während der Portugiese das nicht machen will? Das ist in Deutschland ja, glaube ich, auch relativ ähnlich. Dann kann ich ja eigentlich theoretisch nicht sagen, dass diese Menschen mir hier die Jobs wegnehmen, sondern dann ist das Problem ja eigentlich derjenige, der für diese Jobs zu wenig Geld bezahlt, dass ein Deutscher die nicht machen will oder hier eben ein Portugiese die nicht machen will.
Ja.
Das, vermag ich jetzt natürlich von außen betrachtet nicht sagen, aber ich würde mal sagen, deswegen fällt mir das jetzt nicht so auf, dass jetzt jemand unfreundlich oder Sonstiges zu mir wäre, weil ich wahrscheinlich nicht dem gehassten Typen entspreche.
Ja.
Und der bezieht sich eher auf die, als jetzt zum Beispiel zu sehen, natürlich sprechen auch manchmal Menschen darüber, aber dass jetzt konkret irgendwie die reichen älteren Briten angegriffen werden, das findet nicht so statt. Obwohl
Ja,
die eigentlich
obwohl
ja.
die ja eigentlich dazu beitragen.
Ja.
Ja. Ja, es ist interessant, dass du es sagst. In nahezu jedem Café in Lissabon, in dem wir waren, war die Bedienung eine Brasilianerin oder ein Mensch mit einer anderen Herkunft. Hat mich ja gar nicht gestört, aber ich habe halt nur gedacht, der Besitzer des Cafés ist wahrscheinlich Portugiese oder Portugiesin, hat meist immer relativ gelangweilt irgendwo in der Ecke gestanden und mürrisch geschaut. Und dann dachte ich so, ja, aber dass der Laden am Leben gehalten wurde, lag ja nicht an dieser Person. Und das fand ich einfach interessant. Also habe ich mich auch gefragt, ob die sehr, sehr wenig wohl verdienen, die Menschen.
Also das mag schon sein. Und ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, aber über eines der von reichen Personen hier hingesetzten Cafés wurde mir auch irgendwann mal zugetragen, dass die Mitarbeiter dort nur 4 € die Stunde bekommen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn es stimmt, ist das schon heftig, wenn man als so vermögender Mensch das so knallhart ausnutzt, wenn man es auch anders machen könnte.
Und
Es
wie?
hindert mich ja keiner daran, das anders zu machen.
Ja, also das ist wahrscheinlich schon so eine Kehrseite, die man einfach auf dem Schirm hat. Klar, wenn man irgendwo lebt, dass man da auch mal in die Strukturen reinblickt, hat man in Deutschland ja genauso. Wenn du jetzt aber mal so gegenüberstellst, wo läuft deiner Meinung nach euer Leben besser? Wahrscheinlich derzeit in Portugal als in Deutschland, oder? Ja, wenn du noch die Bilanz für dich jetzt ziehst.
Also die Lebensqualität ist hier für uns einfach wesentlich besser.
Ja, jetzt bezogen aufs Wetter und auf die Mentalität oder ja, also das ganze Paket, das ist für euch jetzt stimmig. Also ihr bleibt auch. Okay, aber ihr sagt auch, ihr würdet irgendwann nochmal weggehen oder ist es das jetzt für die Ewigkeit?
Also für mich persönlich mindestens so lange, bis die Kinder alt genug sind, weil ich finde, Kinder kann man nicht beliebig, wie das manche Eltern leider denken, ohne das zu reflektieren vielleicht, was das für Folgen hat, beliebig ständig woanders hinpflanzen, weil die ja nun auch soziale Kontakte entwickeln und Freunde haben und Freundschaften pflegen können müssen. Finde ich, kann man das vielleicht noch machen, bis ein Kind irgendwie in der 4. Klasse ist. Das verkraften die vielleicht in der Zeit noch eher. Aber ich finde, spätestens wenn es darüber hinausgeht, und eigentlich würde ich auch jetzt schon finden, ist es nicht mehr okay, meinem Sohn jetzt vor den Latz zu knallen, ach ja, wir wollen jetzt mal keine Ahnung wohin ziehen. Weil der ja auch ein Leben und Freunde hier hat. Und ich finde, das tut Kindern nicht gut, wenn man ständig mit denen woanders hinzieht und die immer wieder von null anfangen müssen.
Ich verstehe deinen Punkt total. Wir mussten mich in den letzten Jahren in Deutschland auch öfter umziehen, also öfter ein, zwei Mal. Und sogar das innerhalb von Deutschland, im gleichen Bundesland, hat so viel ausgemacht von diesem Fröhlichsein beim Kind, von diesem Ankommen und auch dieses sich einfinden. Das hat wirklich auch ganz viel Wutanfälle provoziert und Unzufriedenheit. Das muss man ja alles begleiten können. Und auch tragen können, dass ich mich deswegen zum Beispiel nicht traue, jetzt einfach auszuwandern, obwohl ich ja auch immer liebäugle, aber einfach nur wegen den Kindern. Wenn ich die Kinder nicht hätte, dann kann ich ja hingehen, wo ich will, dann muss ich ja selber damit klarkommen. Aber
Genau.
wenn ich die Kinder mitschleife, die müssen ja im Zweifel dann meine Entscheidung auch verarbeiten und so. Ja, finde ich richtig, dass du das sagst. Jetzt mal noch abschließend, was hättest du denn vorher trotzdem gerne gewusst, bevor du jetzt mit deiner Familie nach Portugal gezogen bist. Gibt es was, wo du sagst, das hätte ich gerne, wenn ich das gewusst hätte, es wäre ein bisschen einfacher gewesen für mich oder so?
Also tatsächlich fällt mir dann nur eine Sache ein, die ist aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt für jeden so wichtig, aber vielleicht ja für jemand anderes auch. Also was uns überhaupt nicht bewusst war, als wir hierher gezogen sind, haben wir ja vorgehabt, ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Mein Mann hätte lieber gebaut, weil bauen theoretisch günstiger ist als fertig zu kaufen. Das ist in Deutschland wahrscheinlich genauso. Ich habe noch kein Haus gebaut. Aber was wir gar nicht auf dem Zettel hatten, ist, dass man bei diesem Thema in Portugal die Preise immer ohne Mehrwertsteuer sieht. Das heißt, also wenn man sich hier ein Haus oder ist ja egal, ob man es bauen will oder kaufen will, anschaut, dann muss man auf diesen Preis noch satte 23% obendrauf hauen. Und das natürlich bei Häuserpreisen ein ordentliches Ding. Also da wird dann halt aus einem 500.000 € Haus schon mal fast eins, was 7,5 kostet. Und das ist schon ordentlich. Das ist was, das hätte ich gerne zum einen vorher gewusst. Und zum anderen, dass man, wenn man jetzt nicht mit dem Geld herkommt und das Haus komplett bar bezahlen kann, was man vielleicht vorhat zu kaufen oder Wohnung, das ist ja völlig egal, dass man als Nicht-Portugiese größere Schwierigkeiten hat, vielleicht sogar verständlicherweise, einen Kredit zu bekommen für ein Objekt, was noch nicht existiert. Das heißt also, man hat es einfacher, ein fertig gebautes Haus zu finanzieren, als eins, was noch im Bau ist, was halt auch so ein bisschen am Finanzierungssystem hier liegt. Da habe ich jetzt keinen Vergleich. Vielleicht hast du den in Deutschland, weil ihr ja gebaut habt, wir haben nicht gebaut. Finanzieren immer nur stückweise. Das heißt, die gucken, was passiert, was kostet das, was jetzt passiert, und das geben wir dafür. Und da wäre zum Beispiel bei einem Hausbau schon ein Riesenproblem. Das dem Haus, was wir bauen wollten, ich glaube, für das Ausheben der Erde alleine schon 50.000 € angefallen werden, aber für die Bank passiert ja bei diesem Schritt noch nichts. Das heißt also, Die sind nicht bereit, das zu zahlen. Das Bauunternehmen will das Geld aber haben, bevor es anfängt. Und dann hast du
Ja.
halt Probleme, wo du dann eigentlich das Geld haben musst, um das vorzuschießen.
Wie
Und
bitte?
dann, ne, Betonarbeiten, nochmal irgendwie fast 300.000 Euro drauf. Und das ja auch immer noch, es steht ja dann relativ lange kein Wert da, wo die
Ja.
Bank theoretisch sagen könnte, das nehme ich jetzt, wenn du nicht mehr zahlen kannst. Deswegen ist halt ein Haus kaufen, was schon fertig ist, wesentlich einfacher als eins,
Klingt so.
was man bauen will.
Also, ich will jetzt nichts Falsches sagen, man vergisst diese ganzen Prozesse ja auch so leicht wieder. Aber ich erinnere mich, dass man im Prinzip die Kreditsumme bewilligt bekommt in Deutschland und dann die einzelnen Gewerke werden schon einzeln bezahlt. Aber das Geld haben wir dann schon auch erhalten, wenn wir nachweisen konnten, jetzt geht es in den nächsten Schritt.
Genau, und das ist hier halt wohl, also die kommen dann wohl immer, wenn ich das richtig verstanden habe, nehmen das ab und dann machen die wie so ein Gutachten, was ist das jetzt wert? Und wenn ich da Erde von A nach B geschoben habe, dann hat ja das Grundstück nicht an Wert gewonnen.
Ja, total.
Hier so Hürden, die waren uns nicht bewusst. Wenn wir das
Ja,
vorher
klingt sehr
gemacht hätten, hätten wir es
intensiv.
anders gemacht.
Ja, das Einzige, was ich aus dem Stegreif noch sagen kann, ist, dass man ja in Deutschland dann immer diese Zinsbindung hat für 10 Jahre oder so. Und da muss man eigentlich immer dooferweise nach 10 Jahren nochmal schauen, wie man sich da jetzt organisiert. Das kann ja den einen oder anderen auch vor finanzielle Probleme, also da reinstürzen, weil manchmal ist der Zins ja unfassbar hoch. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, aber. So wie du das jetzt beschreibst, habe ich es nicht erlebt. Ja. Dann lieber was Fertiges holen, klar.
Genau.
Wahrscheinlich kaufen sich viele dann auch Dinge, die nicht perfekt sind und machen dann in Eigenleistung was am Haus mit Vitamin B, um es
Ja.
bezahlbar zu machen, ne? Das heißt, was ist jetzt euer Plan dann? Ein Haus kaufen oder erstmal im Kondominium bleiben?
Wir sind jetzt erstmal hier. Wir haben ja
Ja.
eigentlich hier gemietet, weil wir bauen wollten, aber das haben wir jetzt eben aus dem Grund, aber auch aus dem Grund, weil ich von dem Projekt auf diesem Grundstück nicht so überzeugt bin. Das ist ein relativ teures Haus in einer, die Gegend ist okay, aber für mich ist schon von vornherein klar gewesen, da möchte ich nicht auf alle Ewigkeit wohnen. Das ist dann nur so ein Zwischenschritt. Und ich glaube nicht, dass es so easy ist, dieses teure Haus dann irgendwann wieder loszuwerden. Deswegen wollte ich, und Gott sei Dank ist mein Mann da mitgezogen, nicht dieses viele Geld in dieses Grundstück und diesen Bau investieren, sondern dann lieber das Geld behalten, das Grundstück wieder verkaufen und woanders was suchen. Und dann jetzt erstmal was Fertiges und aus dem Fertigen dann weiter planen.
Ja, es ist
Und
ja
so.
nichts, wenn man weiß, man bleibt da nicht ewig. So ein
Ja,
Haus
eben.
braucht man ja gefühlt eigentlich auch für die Ewigkeit oder sollte man, dann sollte man auch da bleiben wollen, ne? Ja. Macht Sinn. Okay, aber es freut mich, dass ihr ansonsten glücklich da seid und dass ihr euch da gut eingefunden habt. Vielleicht hören wir uns ja auch nochmal in einem Jahr. Wer weiß, was dann neueste Erkenntnisse bei dir sind. Lass uns doch nochmal kurz über dein Buch sprechen, was du geschrieben hast. Das ist ja jetzt erschienen.
Nee, es erscheint erst. Es ist
Erscheint
jetzt
erst am 19. oder wann war das?
am 21.
Entschuldigung,
lustigerweise.
ich habe es nicht mehr ganz auf. Am 21. ja.
Ungeplanterweise am Geburtstag meiner großen Tochter. Das fand ich irgendwie schön. Die hat ja die Illustrationen da drin gemacht. Dass das dann an ihrem Geburtstag erscheint, fand ich irgendwie einen schönen Zufall. Das heißt also, ich habe es tatsächlich auch noch nicht in Händen gehalten. Ich warte jetzt irgendwie nächste Woche soll es kommen. Und am 21. hat es dann jeder, der es vorbestellt hat, hoffentlich auch
Ja.
zu Hause und kann es sich dann in jeder Buchhandlung und online bestellen.
Ich durfte ja schon reinlesen. Also ich fand es wirklich ganz toll gemacht und ich glaube, du hast da wirklich ganz viel Zeit investiert und ganz viel Mühe dir auch gemacht, einfach das alles fertigzustellen. Also es kann wirklich, glaube ich, ein super Ratgeber sein für viele Eltern, die dem Dschungel nicht durchblicken, wie sie mit Kindern umgehen sollen bei Wut. Gerade Wut ist ja auch was für uns Eltern. Wenn wir selber als Kind nicht wütend sein durften, wie sollen wir die Wut begleiten? Na, und das glaube ich echt, ja, so holt euch dieses Buch. Kann ich da nur sagen. Und kann man jetzt bei dir noch bestellen, aktuell? Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, lass mich mal schauen, dann, ja, dann hat jemand noch ein paar Tage Zeit.
Tatsächlich würde es sich dann auch lohnen, das noch zu tun. Natürlich ist es für den Erfolg des Buches auch ganz toll, wenn Menschen vorbestellen.
Ja.
Aber ich habe da mir zwei Dinge überlegt, die man bekommen kann. Eigentlich konnte man die nur mit einer Postkarte bekommen, die über einen anderen Shop beigelegt wird. Aber ich habe jetzt mir ein System überlegt, wie auch die anderen da dran kommen können. Das heißt also, egal wo es vorbestellt wird, ob das jetzt bei Amazon ist oder ich weiß gar nicht, ob man bei Thalia und Co. auch vorbestellen kann, aber vielleicht geht das auch da. bekommt man ja in irgendeiner Form, wenn das Ding geliefert wird, dann eine Rechnung oder kann sich die besorgen. Und wenn man die dafür hat, kann man sich das dann, das werde ich aber noch bekannt geben, dann auf meinem Account, wie genau das funktioniert, sich das herunterladen, was ich da als Goodies mir organisiert hatte. Das ist zum einen ein zusätzliches Kapitel, was ich geschrieben habe, und ein Zugang zu einer Gruppe, wo sich dann untereinander von den Eltern ausgetauscht werden kann, wo aber ich natürlich auch existiere und wo man dann auch sich Hilfe holen kann und wo ich
Cool.
dann dran arbeite, dass man vielleicht auch so wie auf Insta so ein Live oder wie wir das jetzt hier gerade machen, in Zoom oder sowas mal organisieren kann in diesem geschützten Rahmen, wo dann halt auch wirklich nur die Leute drin sind, die da reingehören. Da kann also nicht jeder rein. Das
Okay.
würde es dann da quasi noch dazu geben.
Dann würde ich sagen, packen wir alle wichtigen Links für dein Buch und generell alles, was zu dir führt, über Instagram einfach in die Shownotes. Und dann kann man sich ja an dich wenden und dich anschreiben oder
Genau.
gerne das Buch einfach noch bestellen, ne, ehe es rauskommt. Ja, dann freue ich mich, dass du heute mit dabei warst und uns mal einen Einblick gegeben hast, in so einen sehr realitätsnahen Einblick einfach auch, wie man sich das vorstellen kann, weil viele denken immer, ich wandere aus und bin nur noch am Strand. Aber mit Kindern ist Auswandern ja eine Verpflichtung nach der anderen, die man bedenken muss. Und ja, wer immer das jetzt hier hört, vielleicht hat er ja auch das Gefühl, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Gut, dass ich es mir jetzt auch weiß.
Ja.
Also danke dir auf jeden Fall.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz tollen Tag, einen guten Start ins Wochenende und ein tolles Wochenende und bleib gesund. Ja, bei uns sind dauernd alle krank. Bleibt auf jeden Fall gesund. Ich weiß nicht, ob man in Portugal gerade noch gesünder rumläuft, wenn man mehr Vitamin D tankt, wer weiß.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich stelle fest, dass ich kaum noch krank bin, aber ich muss
Wahnsinn.
ehrlicherweise auch dazu sagen, dass ich, seit ich so krank war, bis letztes Jahr im Februar auch angefangen habe, was für meine Darmflora zu tun und so weiter und so fort. Also einiges an Supplementen nehme, die können auch einen Beitrag dazu geleistet haben. Also weil mein Mann und meine Kinder, die sind auch durchaus schon mal krank geworden. Mein Mann hatte schon Corona, der hatte schon Influenza, der ist aber auch mehr so der Connector, hier paddel, da mal irgendwie mit einem Freund in den Irish Pub gehen oder irgendwie sowas. Das mag also durchaus das sein, dass er deswegen eher an Viren kommt als ich.
Ja.
Nichtsdestotrotz habe ich mich aber auch nicht
Ja,
angesteckt.
genau,
Also
aber überträgt sie offensichtlich nicht so.
genau.
Du nimmst das nicht so auf, ja. Ja, man muss, glaube ich, echt gut auf sich gucken, ne? Und dass man da gut durchkommt. Aber ja, bleib auf jeden Fall fit und gesund. Jetzt ist ja viel, steht demnächst an bei dir.
Euch auch natürlich eine gute Besserung und du halt die Stellung.
Ich weiß. Da würde ich doch einfach mal sagen, wir gucken, dass wir einfach in einem Jahr nochmal reden und dann einfach nochmal ein Update machen, wie es bei euch ausschaut.
Gerne.
Super, dann bis bald.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss. So, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen mit der lieben Nicola. Ich muss mich nochmal an der Stelle bei Nicola bedanken für ihre Zeit und für die ganzen tollen Informationen. Und ich drücke ihr natürlich auch ganz doll die Daumen, dass ja hoffentlich ganz viele ihr Buch kaufen. Und wenn ihr dazu die Links braucht, die findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Und wenn du selber auch sagst, du möchtest mal was über ein Land sagen oder du kommst aus einem anderen Land oder aus der Familie oder du kennst dich gut aus, dann melde dich doch gerne jederzeit und dann machen wir dazu auch mal eine Folge über Babyschlaf oder ja, Erziehung einfach in einem anderen Land als Deutschland, weil die meisten, die mir hier zuhören, sind ja tatsächlich aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, sind die Werte, die wir hier leben, schon relativ ähnlich. Umso interessanter ist es, wenn man da mal woanders eintauchen kann. Ja, heute ist ja Freitag. Das heißt, wenn du Lust hast, kannst du gerne mal auf Instagram noch vorbeischauen. Da mache ich immer meinen Fragenfreitag und dann kannst du mir eine Frage zum Thema Schlaf stellen. Und ansonsten solltest du auch immer so auf Instagram vorbeischauen, weil du einfach ganz viele Beiträge von mir findest und auch ganz viel Input. Und wenn du dir eine Schlafberatung wünschst, weil du gerade nicht mehr weiter weißt, darfst du dich auch gerne jederzeit über das Kontaktformular melden. Auch hier packe ich euch alle Links wieder in die Shownotes rein, damit ihr so einfach wie möglich Kontakt aufnehmen könnt. Und wir melden uns auf jeden Fall bezüglich der Schlafanfrage spätestens nach 48 Stunden mit einer Einschätzung bei euch. Ja, dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal vorab ein tolles Wochenende. Bitte, bitte unbedingt noch den allerletzten Link in den Shownotes berücksichtigen und mir 5 Sterne auf Google geben. Ihr helft mir damit unfassbar doll,
dass mich Eltern finden können auf Google eben, weil man gibt ja oft Babyschlaf ein, wenn man was braucht. Und ich bedanke mich auch jetzt mal von Herzen bei all den tollen Rezensionen, die ich bisher erhalten habe. Und ja, also mir geht da wirklich mal das Herz auf. Ich freue mich total. Eine war ganz toll, die will ich jetzt auch gar nicht vorlesen. Das sprengt den zeitlichen Rahmen, aber da habe ich mich auch richtig gefreut. Also vielen Dank an jeden, der mir da 5 Sterne gegeben hat. Und jetzt, ja, verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt bitte gesund und fit und schlaft gut und bis nächste Woche. Tschüss.